Ja, der Jona hält es aus. Der. Er schläft selig. Ja, es gibt Texte in der Predigtordnung der Landeskirche, die gefallen einem nicht. Der Text für den heutigen Tag, das ist so einer, wo ich tatsächlich überlegt habe, soll ich den in so einem festlichen Gottesdienst überhaupt nehmen? Aber ich habe dann gedacht, das ist eben die Herausforderung der Verkündigung, dass es eben auch Texte gibt, die uns zu schaffen machen. Und auch die stehen in der Bibel. Deshalb sollen sie auch ausgelegt werden. Ich lese aus dem 10. Kapitel des Matthäusevangeliums die Verse 34 bis 39. Jesus spricht, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Streit, Schwert, Feindschaft, liebe Zeit, und das noch in der eigenen Familie. Jesus, das passt doch gar nicht zu dir. Solche Worte. Du bist doch der Friedefürst, Jesus. Noch wenige Kapitel vorher sagst du uns doch, selig sind die Friedfertigen, denn sie sollen Gottes Kinder heißen. Und jetzt das? Wie passt das zusammen, Jesus? Solche Worte. Jetzt redest du von Streit, von Entzweiung und das noch in die Familien hinein. Nun, wie eigentlich grundsätzlich in der Bibel, lohnt es sich, den Zusammenhang zu lesen. Können wir heute nicht, aber ich werde ihn kurz zusammenfassen. Wir verstehen oft erst besser, wenn wir sehen, in welchem Zusammenhang steht denn ein Text. Und er steht in einem Zusammenhang der Nachfolge. Das ganze Kapitel 10 geht um ein, handelt von einem Thema. Wie ist es, wenn ich Jesus nachfolge? Wie beginnt es? Wie läuft es weiter? Was passiert da? Was hat das für Konsequenzen? Und eine dieser Konsequenzen, von dem handelt unser Text heute. Jesus spricht von Berufung im Kapitel 10. Er spricht von der Aussendung. Er spricht davon, dass sie Wunder sehen werden, die ihm nachfolgen. Aber er spricht auch davon, dass es scharfe Auseinandersetzungen geben wird. Es wird Menschen geben, die diesem neuen Glauben widersprechen, die dagegen ankämpfen und auch gegen die Menschen, die diesen Glauben haben. Verfolgung, von davon spricht er auch noch. Und allein um seinetwillen. Und diese Streit, diese Feindschaft, sagt Jesus, geht mitten bis in die Familien hinein. Nun, bei den Familien, wo Kinder in einem christlich frommen Kontext aufwachsen, da ist das vielleicht nicht so bekannt, so dieser Widerstand oder sogar Feindschaft. Aber wenn jemand zum Glauben kommt mit 16, 17 und die Familie denkt was völlig anderes und hat bisher was völlig anderes als wichtig erachtet, dann kann das schon Probleme geben. Und das kann die Jünger und Jüngerinnen auch nicht kalt lassen. Und es gibt diese Entscheidungssituationen, wem will ich jetzt dienen? Diene ich meinem Herrn Jesus Christus? Ist er mir alles? Oder halte ich lieber den Mund, weil ich vor den Reaktionen meiner Umwelt bis hin zu meinem engsten Kreis der Familie Angst habe? Diese Herausforderung, die gibt es heute genauso noch. Und sie ist auch Teil der Nachfolge. Also Jesus will hier keine Angst machen. Aber, und ich finde ich sehr fair von ihm, vielleicht mehr als fair, dass er den Leuten, Männern und Frauen vorher sagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann hat das radikale Konsequenzen. Radikal, radix, Wurzel, das heißt Konsequenzen, die an die Wurzel gehen. Das wird euch nicht, ihr könnt da nicht einfach so weichgespült mitschwimmen. Und ich finde es sehr anständig von ihm, dass er das sagt am Anfang des Weges. Dass er dann, ja, dass er den Menschen diese Entscheidung überlässt, was tue ich. Aber er hat es ihnen gesagt. Und hier geht es, wenn wir Feindschaft und Schwert und Streit hören, geht es hier nicht darum, dass er eine fromme Truppe Taliban haben will. Gotteskrieger, Kreuzzügler oder Leute, die gegen die Welt kämpfen. Darum geht es hier überhaupt nicht. Das müssen wir zur Seite legen. Hier geht es nicht um einen Kampf, nicht um ein Schwert, das andere verletzt oder tötet, sondern es geht um das Schwert, das eine Trennung herbeiführt in der Welt. Das Schwert meint Jesus, das bringt er. Er bringt eine Klarstellung, mit anderen Worten ausgedrückt, an mir werden sich die Geister scheiden. Das ist eine Realität, die bis heute noch da ist. An Christus scheiden sich die Geister. Versuchen wir uns mal zu versetzen in die damalige Zeit. Als es losging, da gab es ja vorher auch schon Glauben. Da gab es die Juden, die ihren Gott Jahwe hatten, den sie verehrt haben. Da gab es die römischen Götterkulte, die griechischen, dann gab es noch ein paar heidnische. Und dann hat jeder vielleicht noch seinen Hausgötzen gehabt und da einen schönen kleinen Altar in der Ecke im Wohnzimmer. Also man war nicht ohne Glauben. Heiden waren nicht ohne Glauben und Juden auch nicht, sondern die haben schon was mitgebracht. Und jetzt kommen da plötzlich Leute, die sagen, ich habe da was völlig Neues. Ich habe da den Petrus gehört, ich habe Papa Jesus, ich habe Paulus gehört, ich habe verstanden, da gibt es was Neues, neues Leben, Heil, Vergebung meiner Schuld, Versöhnung mit Gott, Frieden mit ihm. Ich will dieses neue Leben leben, ich will diesem Herrn Jesus Christus nachfolgen. Und dann trifft man auf Menschen, die dafür so gar kein Verständnis haben. Das war damals so. Der Hausgötze wird nicht mehr angebetet. Es wird nicht mehr niedergefallen vor dem Kaiserstandbild im Ort oder in der Stadt. Man geht nicht mehr zu den Opferfesten. Man hält sich fern von dieser Anbetung anderer Götter. Und das greift tief hinein, nicht nur in eine Familie, sondern es greift immer tief hinein in die Wurzeln, die andere Menschen, die Menschen haben. Und wenn wir kommen und sagen, wir glauben jetzt an diesen Jesus Christus, dann sagen wir den anderen, stellen wir die anderen in eine Krise, in eine Entscheidungssituation. Und wir stellen auch in Frage das, was sie glauben. Und da merken wir, das geht nicht einfach so spurlos. Da sind Konflikte vorprogrammiert. Da ist Widerstand vorgezeichnet. Man gibt nicht so einfach auf, an was man geglaubt hat. Und vielleicht kann man auch die Familien ein bisschen verstehen. Denn sie haben das Neue noch nicht. Und das Alte wird zum Wanken gebracht. Dass man sich da wehrt, ist vielleicht verständlich. Und selbst Jesus hat diese Erfahrung gemacht, als er begonnen hat in Galiläa und dann weitergegangen ist, dann kam ja die Situation, dass ihm seine Familie nachgereist ist und dann standen sie draußen und sie wollten eigentlich mal sagen, jetzt komm endlich wieder runter. Ja, mach mal nicht so ganz extrem. Ist ja schön, dass du dich so einsetzt, aber bitte. Sie gingen sogar so weit, von ihm zu sagen, er ist von Sinnen. Also ihr merkt, selbst in die Familie Jesu hinein ist da ein Keil gekommen. Und was Jesus tut, ist in diesem Text nichts anderes als radikal an seine Jünger und Jüngerinnen weiterzugeben, das, was auf sie zukommen wird. Nicht auf alle, aber es kann auf sie zukommen. Macht euch nichts vor, es wird diese Situationen geben, wo ihr euch entscheiden müsst, zu wem ihr gehört, zu wem ihr gehören wollt. Und das ist bis heute so geblieben. Wir kommen immer wieder in solche Entscheidungssituationen. Es geht um die Frage, wer ist Herr meines Lebens? Wer hat zu bestimmen über das, was ich sage, denke und tue? Und da ist Jesus radikal. Da sagt er, das will ich sein. Und macht euch das klar. Denn wenn ihr da Kompromisse macht, dann seid ihr wie Menschen, die ihre Hand an den Pflug legen und dann zurückschauen. Dann gibt es einfach krumme Furchen im Leben. Und das will Jesus nicht für seine Leute. Und bis heute ist es ja so, dass ja in manchen Ländern bis in die Familien hinein Menschen mit dem Tod bedroht werden, wenn sie ihrem Glauben nicht absagen. Also es gibt es heute noch, aber wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir als Christen damit um, die wir dann nicht fromme Gotteskrieger werden? Nun, ich denke, wir bleiben dem Frieden verpflichtet. Wenn Christen in diese Situation der Anfeindung kommen, in ihrem engsten Lebensraum, bei Freunden, Arbeitskollegen, Mitschülern, auch in der Familie hinein, dann bleiben wir dem Wort verpflichtet, selig sind die Friedfertigen. Das heißt, wir suchen den Frieden, solange es irgendwie geht. Aber es kann trotzdem bedeuten, dass Menschen, die uns nahestehen, Widerstand leisten und bei diesem Widerstand bleiben und einfach nicht verstehen wollen, dass wir an diesen Jesus glauben und jetzt so völlig verändert sind und nicht mehr andere Herren anbeten wollen. Und wenn wir tiefer gehen, dann geht es eigentlich gar nicht um die Ebene, die menschliche Ebene, sondern im Grunde streiten da zwei Reiche miteinander. Zwei Welten treffen da aufeinander. Und im Grunde, der Widerstand, der gilt nicht uns, sondern der gilt unserem Herrn. Sie können diesen Jesus Christus nicht als Sohn Gottes und Heiland dieser Welt anerkennen. Da kommt der Widerstand, weil es irgendwelche anderen Herren gibt, die man anbetet. Aber wir suchen den Frieden, aber wir gehen auch unseren eigenen Weg. Das zusammenzubringen ist eine Herausforderung, aber die muss sein, um Jesu Christi willen. Okay, Jesus, soweit habe ich dich vielleicht verstanden. Es geht dir also nicht ums Dreinschlagen. Aber Jesus, das wäre doch eigentlich, jetzt wird es doch reichen. Aber du setzt ja noch eins drauf. Jetzt kommst du auch noch damit, dass du sagst, wer seinen Vater und seine Mutter, seine Tochter und seinen Sohn mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Ach Jesus, meinst du das wirklich? Sollte ich diese Menschen, die mir so nahestehen, nicht lieben? Jesus, das kannst du nicht verlangen. Auch da ist es wichtig, dass wir ganz genau lesen. Ein kleines Wort macht den Unterschied. Denn es geht nicht mehr darum, oder es geht nicht darum, dass wir unsere Angehörigen nicht lieben, sondern es geht darum, dass wir sie nicht mehr lieben sollen als Jesus. Dieses kleine Wort mehr. Mehr als Jesus. Vor kurzem haben wir in Seekers über die Nachfolge gesprochen und da einen sehr herausfordernden Text aus Lukas 9 gelesen. Da kommen Leute, die Jesus nachfolgen wollen und sagen, Herr, ich folge dir nach, aber zuerst will ich noch meinen Vater begraben. Und ein anderer kommt, Jesus, ich folge dir nach, aber zuerst will ich mich noch von meinen Angehörigen verabschieden. Und Jesus sagt ihnen jedes Mal, Leute, so geht es nicht. So könnt ihr mir nicht nachfolgen. Jetzt wird man im ersten Moment denken, ja Jesus, warum? Also ist doch kein Problem. Lass sie halt machen und dann sollen sie dir nachfolgen. Aber auch in diesem Text gibt es ein kleines Wort, das den Unterschied macht. Und dieses Wort heißt zuvor. Lass mich zuvor. Lass mich zuvor noch. Und wahrscheinlich wusste Jesus genau, wenn er da nicht klar Text redet, dann gibt es immer wieder ein zuvor. Immer wieder kommt es zuvor. Zuvor will ich noch das machen, zuvor will ich noch dahin, zuvor ist mir das noch wichtiger. Und da ist Jesus einfach ganz klar, weil er weiß, so läuft es nicht. Ein zuvor und ein mehr soll es nicht geben. Deshalb macht er so radikal. Und im Grunde schützt er ja seine Nachfolger damit vor falschen Erwartungen, vor irgendwelchen romantischen Illusionen über den Glauben. Er sagt ihnen, wie es sein wird, wenn sie konsequent ihm nachfolgen. Und offenbar gibt es für ihn nur diese Art der Nachfolge, die auch Leiden bedeutet. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Und wenn wir ehrlich sind, liegt darin auch unsere Herausforderung. Nun, jetzt haben wir genügend Material. Und spätestens an der Stelle müssten wir bei ehrlicher Überlegung und Herzensprüfung sagen, Jesus, dann bin ich wohl nichts für dich. Dann bin ich wohl nicht der Richtige für die Nachfolge. Wenn das so ist, dann kann ich einpacken. Das schaffe ich nie, was du da redest. Wir wissen das, dass wir es nicht schaffen. Aber Jesus weiß es auch. Er weiß es auch. Und er weiß, dass wir immer wieder scheitern werden. Und er weiß, dass manches uns zu schwer sein wird. Und er weiß auch, dass wir manche eigenen Wege gehen werden. Und er weiß, dass wir uns in dieser Welt manchmal ziemlich wohlfühlen und uns gut einrichten. Er weiß, dass wir nach diesem Maßstab seiner nicht wert sind. Das weiß er. Und jetzt? Und jetzt kommt das, was die Bibel Gnade nennt. Jetzt kommt das, dass er nicht sagt, okay, dann war's das. Dann war's wohl nix. Dann wird es nix. Und wisst ihr, warum ich das weiß, dass es nicht so ist? Der hat die Leute damals nicht weggeschickt. Er hat keinen Petrus weggeschickt. Er hat die anderen auch nicht weggeschickt, die ihn verleugnet und verraten haben. Er hat sie nicht weggeschickt, die sich verkrochen haben nach der Kreuzigung. Und er ist zu ihnen gegangen. Die sind zurück in ihren, zum Fischen auf den See Genezareth. Er ist zu ihnen gegangen, hat sie wieder aufgesucht. Er hat sie nicht weggeschickt. Er hat genau mit diesen Leuten, mit diesen Männern und Frauen, hat er weitergemacht. Weil er wusste, es geht nicht darum, ob wir es wert sind, aus dem Verständnis und dem Maßstab, den wir anlegen oder den wir aus der Bibel rauslesen, sondern es geht darum, dass er zu uns steht. Unsere Hoffnung und unser Halt liegen nicht bei unseren Fähigkeiten und unsere Glaubensstärke, sondern unser Halt und unsere Hoffnung liegen in Christus, der uns nicht aufgibt, der mit uns ist, der uns vergibt, der uns seinen Geist gibt, der uns verändert. Ja, warum aber dann Jesus so, warum so klar, so, ja, manchmal vielleicht auch so verletzend? Warum redest du so? Ihr Lieben, ich befürchte, wenn er nicht so redet, dann schlafen wir weg. Dann hören wir nicht mehr zu, weil wir dann schon uns ja im Lauf der Zeit in einem längeren Christenleben uns schon ausgemalt haben und schon zurechtgelegt haben. So muss es aussehen. Damit habe ich mich arrangiert. Das kriege ich ganz gut unter. Naja, da klappt es noch nicht so ganz. Aber so das Gesamtpaket, damit bin ich ganz zufrieden. Und das geht nicht. Wir müssen uns immer wieder reiben am Evangelium. Wir müssen immer wieder hören. Wach auf, komm, ja, schau noch mal nach. Nicht als Selbstbespiegelung, nicht um zu schauen, was ist jetzt noch nicht perfekt an mir. Sondern es geht Jesus darum, dass wir nicht Anstoß nehmen an seinen Worten, aber sie immer wieder vielleicht als Anlass nehmen, mal nachzuhören, in uns hinein und zu überdenken. Und da, wo es noch so ein Mehr als ihn gibt oder so ein Zuvor will ich noch, da, ja, das uns dann von ihm trennt letztlich, da sollen wir zu ihm gehen und sagen, Herr Jesus, es tut mir leid. Ich will das nicht. Vergib mir. Und er wird uns vergeben. Und er wird uns verändern. Nicht sofort, aber im Lauf der Zeit, im Lauf der Jahre. Und wir werden merken, dass dieses Leben mit Christus, das ist das Leben, das sich lohnt. Und wir sind als Gemeinde zusammengestellt, als Gemeinschaft, weil wir einander verpflichtet sind zur Hilfe, zum Gebet, zur Unterstützung, dass wir nicht allein diesen Weg gehen müssen. Und vielleicht denken wir auch manchmal, vor allem in jüngeren Jahren, ach, ich muss so viel aufgeben, wenn ich diesem Jesus nach, wenn ich konsequent sein will, dann muss ich vieles aufgeben, dann muss ich Freundschaften aufgeben, dann muss ich vielleicht mich von Menschen oder von Dingen trennen, von Lebensweisen, Lebenshaltungen, die mir lieb geworden sind, die ja irgendwie auch dazugehören. Verliere ich da nicht zu viel, wenn ich Jesus nachfolge? Eine berechtigte Frage, die Jesus nicht einfach wegschiebt, aber die er ganz klar beantwortet. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Das ist so ein bisschen verklausuliert. Aber Jesus, denke ich, meint nichts anderes, als zu sagen, dieses Leben, an dem du so hängst, an allem, was diese Welt scheinbar zu bieten hat, was du noch erleben willst, was du noch tun willst, was du selber, ja, wo du festhältst, was dieses Zuvor und dieses Mehr bewirkt. Das sollen wir verlieren, das sollen wir ablegen. Und wer das verliert, der wird ein neues Leben finden. Und das, was uns, wenn ich Jesus richtig verstehe, das, was uns vielleicht als Verlust vorkommt, das wird getoppt von einem Leben mit Jesus. Und dieses Leben ist viel mehr und viel wertvoller als alles, was diese Welt uns verspricht und zu bieten hat. Ich bin jetzt 38 Jahre mit Jesus unterwegs, fast auf den Tag. 38 Jahre Schwierigkeiten, immer wieder mal. 38 Jahre, wo Dinge bis heute nicht erledigt sind, die mich begleiten, die mir zu schaffen machen. Aber 38 Jahre auch, wo ich im Rückblick sage, Herr, ich habe nie Mangel gehabt. Und manchmal braucht es diesen längeren Weg und diesen Blick zurück. Das können die Älteren vielleicht bestätigen. Wo wir dann sagen, wir haben nicht Mangel gehabt. Ich kann euch heute nicht erzählen, was eine Nachfolge für jeden bedeutet. Vor allem euch Jüngeren nicht. Kann ich nicht. Ich kann nur bezeugen, ich schaue zurück und kann sagen, Herr, ich habe nie Mangel gehabt. Und ich habe auch einiges aufgegeben und aufgeben müssen und auf einiges verzichten müssen, was ich mir sehr gewünscht hätte. Aber trotzdem bleibt das unterm Strich. Ich habe keinen Mangel gehabt. Und ich möchte euch Mut machen, an Jesus dran zu bleiben, ihm zu folgen, denn er ist gekommen, so verspricht er, dass wir das Leben und volle Genüge haben. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, das muss man durchleben, dass man sagen kann, ich habe keinen Mangel gehabt. Das kann man nicht theoretisch und nicht im Voraus. Aber ich bitte dich, Herr, dass du uns begleitest, dass du dich immer wieder in Erinnerung bringst, dass du uns immer wieder auch herausforderst, Herr. Und bei allem, wo du es uns vielleicht nicht leicht machst, sollen wir wissen, dass du uns liebst. Und lass uns auf dem Weg, auf unserem Weg durchs Leben, das immer deutlicher werden. Es gibt kein anderes Leben, das sich lohnt, als das Leben mit dir. Echtes, wahres Leben. Nicht als Ablehnung gegenüber der Welt, nicht als Widerstand gegen die Menschen oder Herabsehen, Überheblichkeit, nein. Freude und Dankbarkeit, Herr, über ein gesegnetes Leben aus deiner Gnade. Amen.